Dann jetzt eine zusätzliche Versammlung. Und wie wir gemerkt haben bei der Anfrage, dürfte das allen recht sein, auch mir. Dem Herrn sei Dank. Außergewöhnliche Versammlung ist Ratsversammlung. Hören wir jetzt zuerst ein schönes Duett. Wir durften anlässlich der Ausführungen von Bruder Mössinger auf einen Punkt zu sprechen, sind wir geführt worden, den ich ganz kurz unterstrichen habe und der mir nun noch sehr wichtig geworden ist. Heute Abend in dieser zusätzlichen Zusammenkunft biblisch zu belegen, könnte ich sagen. Nein, einfach das Wort Gottes zu hören und dann zu staunen, wie die göttliche Wahrheit vor uns steht und wie wir als Christen hier irregeführt worden sind in einem ganz gewaltigen göttlichen Gebiet. Es handelt sich darum, gibt es Götter oder gibt es keine Götter? Ich erinnere mich, als wir seinerzeit in der Schule schon früh und bis in die obersten Klassen immer wieder aus der reichhaltigen Poesie unserer deutschsprachigen Dichter riesige Gedichte, wie man sagt, auswendig lernen mussten, wo dann zum Beispiel Worte vorkamen wie: und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen. Wo steht das?
Schiller.
Dankeschön. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? Also, da habe ich gedacht, na ja, das kann sich ein Mann wie Schiller erlauben, nicht? Aber zum Glück wissen wir Christen, dass es keine Götter gibt, nicht? So. Wir beginnen mit dem Ausgangswort in Psalm 82. Psalm 82. Ich lese nach der Elberfelder vorerst. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er. Die Worte nun, die Gott der Höchste an diese Götter, die vor ihm stehen, ausspricht, sind nun Worte des Gerichts gegenüber diesen Göttern. Die Worte lauten: bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Schaffet Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen, lasse Gerechtigkeit widerfahren. Befreiet den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Jetzt wendet sich Gott gleichsam ab und spricht für sich. Elberfelser: Vers 5. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Und jetzt bestätigt Gott trotzdem diesen Göttern gegenüber, die diese hohe Ehre, die Gott der Höchste ihnen verliehen hat, im jeweiligen Machtbereich, den Gott ihnen zugeteilt hat, jeder Einzelne als Gott dieses Machtbereichs antreten zu können, göttliche Verehrung verlangen zu können. Haben sie in unwürdigster Weise ausgeübt. Deshalb hat Gott sie hier vor Gericht gezogen. Er bestätigt aber trotzdem, trotz ihrer Untreue, nicht nur Untreue, sondern widergöttlichem Benehmen als Götter, bestätigt er ihnen, was er ihnen vor so und so vielen Tagen oder Zeiten gesagt hat. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, Elohim, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch ihr werdet umkommen, sterben wie ein Mensch. Und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Psalmwort, letzter Vers. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. So die Elberfelder Übersetzung. Ich lese jetzt die Gottesnamen, wie sie im Hebräischen dastehen. Erstens, ein Psalm von Asaph. Elohim steht in der Versammlung Els. El, der hebräische Gottesname, Einzahl. Elohim, Mehrzahl von El. Elohim steht in der Versammlung Els. Inmitten der Elohim richtet er. Elohim, Mehrzahl. Hier ist am besten zu übersetzen Götterschaft. Gesamtbezeichnung der vielen zu Göttern erhobenen himmlischen Majestäten. Die Götterschaft steht wieder vor Gott, Einzahl, El. Inmitten dieser Elohim richtet er nun. Wir haben die Anklagen gehört, haben die Feststellung Gottes des Höchsten beachten dürfen, die Beurteilung dieser himmlischen Majestäten zu Göttern erhoben. Sie wissen wie viel? Nichts. Und verstehen wie viel? Nichts, ja, und die hat Gott zu Göttern erhoben. Antwort? Aha. Woher weißt du das? So. Ja, und woher weiß ich's? Aus den Schriften. Nun, Antwort: Gott selbst erklärt in 1. Korinther 13 was? Bitte, das ist der Geist Christi, der hier spricht. Und wenn ich, nicht wenn ich, ja, wenn ich nicht allen Glauben hätte, nicht Möglichkeitsform, sondern Bestimmtheitsform. Wenn ich allen Glauben habe, hat Christus allen Glauben, so dass ich Berge versetze, kann er das. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, nicht wüsste, weiß Christus alle Geheimnisse, natürlich, aber hätte der Liebe nicht, wie viel wäre das wert in meinen Augen? Wie viel? Nichts. Und dann weiter, wenn ich alle meine Haare verkaufte, alles dahin gäbe, was ich hätte, und so weiter und so weiter. Und es wäre nicht die Liebe, die mich zu all dem getrieben hat. Was wäre es allen nütze? Nichts. Aha. Diese himmlischen Hoheiten, zu Göttern erhoben und zu Söhnen des Höchsten erhoben, wussten nichts, wissen nichts von Liebe und verstehen nichts von Barmherzigkeit. Na bitte, schaffet Recht dem Geringen und der Weise, den Elenden. Handelt es sich da um Liebe und Barmherzigkeit? Und genau von dem verstehen sie nichts. Göttliches Urteil. Trotzdem bleibt Gott dabei. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ich fahre weiter, was hier nicht steht, aber an anderen Orten ersichtlich ist. Ich habe gesagt damals, ich habe euch zu Göttern erklärt, erhoben. Und solange das über euch bestimmte Gericht nicht durchgeführt wird, solange bleibt ihr Götter. Auch wenn ihr so weiterfahrt, wie es mir nicht wohlgefällig ist, missfällig ist. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, das heißt, und bleibt Götter, bis euer Gericht gekommen ist. Und ihr seid Söhne des Höchsten und bleibt Söhne des Höchsten bis an jenen Tag. Ihr alle. Dann kommt das Gericht. Ja, wie ein Mensch sollen die gerichtet werden? Na, wie geht das zu? Steht irgendwo geschrieben, dass der Vater dem Sohn gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich, dein Vater, alle deine Feinde lege, wohin? Zum Schemel deiner Füße, und das versteht die Schrift unter dem Schemel der Füße Gottes, unsere wunderbare arme Erde. Da müssen einmal alle antreten. Kommt ein Tag, wo Satan auf die Erde geworfen wird. Bitte, wenn wir hier gelesen haben, bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person, Einzahl der Gesetzlosen ansehen? Und nach dem richtet ihr dann. Wie heißt die Person aller Gesetzlosen? Satan. Ja. Wenn die jetzt zu disponieren hatten, zu richten, haben die geschaut, was macht jetzt der? Ja? Dieser noch von Gott zum Gott anerkannten und Erzfürsten, Satan, der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters, was der für eine Miene zu der Sache macht.
So, darf ich dich mal was fragen?
Nein, nicht nur etwas.
Warum haben denn die keine Liebe gehabt? Haben die von Anfang an keine Liebe gehabt? Oder wie ist denn das gekommen, dass die keine Liebe haben?
Mein Sohn Erich hat ihren Bruder Weber gleich am Anfang wie vorgestellt. Er wird sich immer dazwischen Fragen erlauben, dazwischen reden. Und ich bin sehr dankbar. Ja. Ich habe ja die heikle Frage gestellt. Ja. Und die nichts wissen von Liebe und Barmherzigkeit, hat Gott zu Göttern erhoben. Diese himmlischen Majestäten hatten die Ehre, den Herrn auf dem Thron zu sehen und den Sohn. hatten andauernd während Zeitalter die Möglichkeit, ihren Schöpfer und ihren Gott anzuschauen, zu beobachten, wie er sich benimmt, wie er sich bewegt, wie er die Dinge beurteilt, während Zeitaltern, während einer ganzen ersten Schöpfung schon. Ja. Ohne Entschuldigung sind diese himmlischen Majestäten ebenso wenig, wie irgendein Mensch sich entschuldigen könnte vor Gott, wie hätte ich wissen sollen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Da gibt es keine Entschuldigung. Es gibt Milderungsgründe. Ja. Und die wird Gott aufs Wunderbarste berücksichtigen. Soweit.
Kann man von denen auch sagen, sie fanden es nicht gut, aha, Gott in Erkenntnis zu haben.
Dankeschön, genau. Genau. Ja. Hätten die Möglichkeit gehabt, ihn nachzuahmen, bitte. Stimmt das? Will Gott, was seine Geschöpfe betrifft, dass sie ihn nachahmen? So seid meine Nachahmer, schreibt Paulus, wie ich Nachahmer Gottes und Christi bin.
Ach du, aber jetzt muss ich doch... Ja.
Ich habe ja gesagt, nicht nur eine Frage.
Das muss ich aufstehen. Also dieser Josef, wir haben es doch von dem Josef gehabt. Und der Josef ist von seinem Vater bevorzugt worden. Und hat schöne Kleider gekriegt. Mhm. Und jetzt, Arthur, sind die anderen auch da gewesen. Und haben auch das schöne Kleid von dem Christus gesehen.
Jawohl, ja.
Der Vater hat ihn ja
bekommen. Jawohl, ja, genau. Ja, und die sind neidisch geworden.
Und jetzt sind sie neidisch geworden.
Jawohl. Ja, das habe ich ja schon kurz erwähnt.
Also erwähnt,
ja.
Aber ich wollte
ja
das von nochmal sagen.
Nochmal, ja, ist gut. Ja.
Anstatt die ja sich gefreut hätten,
ja, genau,
an ihm, ja, sind sie eifersüchtig, ja, geworden. Und damit, mhm, sind sie lieblos geworden.
Mhm. Die Herrschaften wussten nämlich genau, dass dieser eine durch Josef dargestellt, also Christus, unter ihnen der Einzige ist, der von Gott dem Höchsten gezeugt und aus ihm geboren wurde, und dass sie nur ein Werk seiner Hände waren. Das wussten die genau. Bitte schön. Wussten die Brüder von Josef, dass Josef und Benjamin allein aus dem Mutterschoß der Rahel gekommen sind? Aha. Aha. Zum Glück haben wir dann noch gehört, dass ausgerechnet der Juda es war, der das Herz des hohen Herrn in Ägypten, des Josef, bewegen konnte, dass er sich nicht mehr halten konnte. Ja. Ja. Und sagte, erklärte, ja, unter sich schon, das haben wir jetzt verdient, oder das ist die Frucht von dem, als wir die Seelenangst unseres Bruders Josef sahen, als wir ihn verkauften in Ägypten. Das ist die Quittung für uns. Ja. Und dann die in den ergreifenden, den Josef erschütterten Worten des Judas war dann das. Und dieser Jüngste, den Benjamin, ja, der jetzt schuldig ist. Ja. Das ist noch der Einzige, der aus dem Mutterschoß der Geliebten unseres Vaters gekommen ist. Aha, aha, jetzt, wir wussten es. Ja.
Stichwort. Also,
bitte?
Stichwort Seele.
Aha.
Hm. Ja. Engel, Götter, Geister haben keine Seele.
Ja, groß.
Alles, was Blut hat, hat eine Seele.
Ja, danke.
Ich sehe darin eine, in Anführungszeichen, eine Entschuldigung für die Engel, wenn sie nicht mit der Seele oder Seelenangst etwas sehen.
Hm. Ja. Geister, Engel sind sie nicht allzumal dienstbare Geister. Menschen werden nie Geister genannt. Nur unsichtbare himmlische Wesen.
Geister.
Danke. Ja. Das ist für die ganze Geisterwelt, ja, ein gewaltiger Milderungsgrund, dass sie geschaffen wurden ohne Seele. Deshalb sind sie auch nicht Gottes Abbild und Gottes Gleichnis. So, hier weiter. Bruder Knoch übersetzt den letzten Vers wie folgt. Er sieht hier ein Wort des Höchsten an diese Götter. Welche Übersetzung? Auf alle Fälle dem Gesamtzeugnis der Schrift entspricht. Erhebet euch, Götter, Elohim, richtet ihr die Erde, denn ihr verloset die Erde unter all die Nationen. Weil hier wieder Elohim steht. Aha. Hier angekommen, wollen wir gerade ein Wort aufschlagen im kleinen Propheten Micha. Kapitel 4, da sind die Zustände vom tausendjährigen Reich aufgeführt, wobei wir vorerst lesen, Vers 2, und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jehovas und zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Jetzt da das Wort noch. Denn, tausendjähriges Reich, von Zion wird ausgehen das Gesetz, da bleiben wir jetzt aber nicht stehen, und das Wort Jehovas von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und rechtsprechen mächtige Nationen bis in die Ferne. Ihre Schwerter sind zu Pflugscharen geschmiedet und. Vers 4. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken. Wunderbares Friedensreich. Denn der Mund Jehovas, der Heerscharen, hat geredet. Der Mund Jehovas, der Heerscharen. Da spielen also die himmlischen Heerscharen eine Rolle. Ja. Und jetzt, das geht so gewaltig, Vers 5, denn alle Völker im tausendjährigen Reich werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber aus Israel werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Wie viele Nationen, Völker gibt es nach göttlicher Ordnung auf unserer Erde? 70. Die sind in 1. Mose 10 alle verzeichnet. 70 Nationen. Und diese 70 Nationen haben jetzt schon, seit sie bestehen, je einen Engelfürsten mit seinen Heeren als verantwortlichen Chef und Gott über die betreffende Nation eingesetzt bekommen. Im Sinne, dass sie eben gottgemäß richten, sich verhalten, sich einsetzen. Ihr Gesamtgericht außer einem einzigen dieser Engelfürsten, und der heißt Michael. Das ist der einzige, der Gott die Treue gehalten hat. Michael, einer der ersten Erzengel, welcher für die Söhne deines Volkes kämpft. Der eine. Alle anderen sind, wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit, samt Satan, dem Drachen der alten Schlange, dem falschen Propheten, dem Tier aus dem Meer, dem Tier aus der Erde, die alle gefangen gesetzt werden oder schon in den Feuersee geworfen werden, deren Gericht ist dann gekommen. Alle nicht nur abgesetzt, sondern gefangen gesetzt oder schon dem Endgericht übergeben. Und was macht jetzt Gott? An ihre Stelle setzt er für jedes Volk einen der heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet hat, an die Stelle der untreuen Engel, die dem Gericht verfallen sind, über jede Nation. Was haben wir gelesen? Denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes. Wir aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. So. Also, wenn es im tausendjährigen Reich ist, ist es nun positiv. Günstigste Vorbedingungen, dass das Gesetz noch ein gutes Ende nehmen könnte. Ich darf hier nicht stehen bleiben. genügt. Gott bleibt treu. Die Ersten sind dem Gericht verfallen, wie er es angekündigt hat. Und ihnen ist es gegeben, die Erde zu richten, solange sie nicht dem Gericht selber verfallen sind. Denn ihr verloset die Erde unter all den Nationen. Das brauchen wir gar nicht in der Elberfelder umzublättern, sondern im vorangehenden Psalm 81, Elberfelder Vers 9, Luther war es nämlich Vers 10 zu lesen. Es soll kein fremder El, Gott, unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem El-Einzahl, Gott des Auslandes, der anderen Völker. Also haben die anderen Völker jetzt schon, zur Zeit des Altertums, hatten die schon jedes einzelne Volk einen El. Und alle die vielen sind nun Götter, die Gott über die Nation gesetzt hat. Dann hat Gott aber auch Götter, himmlische Majestäten zu Göttern erhoben. Haben wir gestern Abend dieses Oval noch im Auge oder im Sinn? Hat Gott auch himmlische Majestäten, denen er kosmische Reiche untergeordnet hat, zu Göttern erhoben? Es soll kein fremder Gott unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott, jetzt nicht Elohim, sondern Gott, El, vor einem El des Auslandes. Gott ist konsequent, und wenn er die hohen Herrschaften zu Göttern gesamthaft erhoben hat, dann ist vor seinen Augen jeder einzelne dieser Götter ein Gott. Ist das die Konsequenz? Und das ist unser Gott immer konsequent. Anstatt weitere Psalmstellen zu lesen, können wir nachholen vielleicht, hören wir jetzt das, was der Apostel Paulus uns zu sagen hat. 1. Korinther 8. Da beginnt er mit dem Stichwort Götzenopfer. Gut. Es gibt sowohl Götzen als Götter. Und wenn wir in unserer Bibel von Göttern gelesen haben oder überlesen haben, dann waren da schwuppdiwupp Götzenbilder. Ne? Nur keine himmlischen Majestäten. Paulus: Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, nachher schreibt er, die wir stark sind im Glauben, denn wir alle haben Erkenntnis. Da steht Kenntnis, nicht Erkenntnis. Denn die Kenntnis, das Wissen bleibt auf. Die Erkenntnis ist eine Frucht der Liebe. Die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich dünkt, er wisse etwa, ich brauche das nicht zu lesen, sondern jetzt Vers 4. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt. Wissen wir das? Soweit wir stark sein dürfen im Glauben, wissen wir das. Hat Jesus einmal schon unter Gesetz gesagt, was durch den Mund eingeht, verunreinigt den Menschen wie weit? Nicht. Haben wir ihm noch lange nicht abgenommen. Schon unter Gesetz. Und Paulus: Betaste nicht, befühle nicht, koste nicht, iss nicht, alles das. Ne? Für uns Lehren von Dämonen. Ne? Bitte. Denn für uns, die wir alles mit Danksagung nehmen können, ist alles gut, geheiligt. Der ist noch schnell unterwegs, er fährt weiter. Und wir wissen weiter, dass kein Gott ist als nur einer. So, Bruder Mohl, jetzt kapitulieren. Nein, weiterlesen. Gibt es nur einen Gott, der wirklich Gott ist? Hat Paulus recht? Jawohl. Er fährt weiter in Vers 5. Denn da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, in Klammern, wie es ja viele Götter, theoi griechisch, Mehrzahl von Gott, theos, und viele Herren, nicht Muhl und Meier Müller, sondern viele Kyrioi gibt. Bist du ein Kyrios, Emil? Nein, du bist nur der Herr
Weber.
Und ich bin nur der Herr Muhl und wir beide verzichten auch noch auf den Herrn, nicht wahr? Den Titel Herr.
Wenn es sein muss.
Aber ungern.
Gut, danke für die Aufrichtigkeit. Denn da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden. Frage, ja, von wem sind diese Götter genannt worden? Von wem? Wir werden es aus dem Munde Jesu gerade noch bestätigt finden dann. Sei es, jetzt kommt noch etwas Schreckliches, sei es im Himmel, das verstehen wir jetzt, oder auf Erden, da gibt es Lebewesen auf der Erde, die Gott auch zu Göttern erhoben, ernannt hat. Herr Paulus ist der Meinung, wir werden es bald lernen dürfen und verstehen, dass Paulus hier ganz klar sieht, da es ja viele Götter und Kyrioi gibt, bitte. In der Schrift kommt der Begriff Kyrios als Amtstitel direkt nach Gott. Kyrios. Viele Herren gibt es ja, aber ganz wenige Kyrioi, die diesen Namen verdienen. Also ja, nach Gottes Ordnung. Und jetzt fährt er weiter. So ist doch für uns ein Gott. Aha, für uns. Was heißt das? Wir sind durch die neue Rechtsgrundlage, die Gott auf Golgatha gelegt hat, aus der Verhaftung der göttlichen Unterordnung einer gefallenen Menschheit völlig herausgerissen und wohin versetzt? Das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Unser Leben ist mit Christo in Gott verborgen. Sind wir all diesen Göttern und Kyrioi entzogen und ihrem Machtbereich?
Ja, sicher.
Halleluja. Ich meine, du sagst die Halleluja-Posaune, jetzt hast du noch versagt.
Ich meine, du wolltest eine Bestätigung.
Ja, Halleluja wären wir. Also, gut.
Aber Arthurs, du hast vorher von dem Herrn gesagt.
Ja, Kyrios, ja.
In meinem Chef wünsche ich, dass ich Herr Weber bin. Sage nämlich nur der Emil. Ja. So. Aber wir haben auch einen Herrn, und der heißt Herr Jesus.
Jawohl.
Ja. Und der heißt Kyrios. Christus.
Ja, noch Kyrios.
Aber er hat noch von keinem verlangt, ich will als Kyrios angeredet werden, nicht wahr?
Ja, aber das, weil die Leute halt so umgehen, der Kumpel nicht wahr und so weiter. Das wollte ich bloß nochmal
raus. Jawohl, aber in Ordnung. Jawohl.
Ja.
So ist doch für uns ein Gott der Vater, aus welchem alle Dinge hervorgekommen sind und wir für ihn da sind. Und ein Kyrios, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. So. Jetzt begreifen wir, wenn Paulus weiterfährt. Die aber ist nicht in allen. So. Das war jetzt das Zeugnis des Paulus. Jetzt bin ich aber noch schuldig, ja nicht zu vergessen. Wo finden wir im Worte Gottes, dass auch auf der Erde Geschöpfe sind, die Gott zu Göttern erhoben hat. Direkt zu Gott erhoben hat. Gewaltig. Mose wird, nachdem er 80 Jahre geworden ist, von Gott berufen, nach Ägypten zu ziehen und Israel herauszuführen, zu erlösen. Wir verstehen Mose, dass er das zuerst ablehnen wollte, unfähig sich erklärte, in Ordnung. Und sagt Gott zu Mose: Mose, ich habe dich zum Gott El des Pharao gemacht. Ist Mose auf der Erde gewesen? Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht und dein Bruder Aaron ist dein Prophet und du bist sein Gott. Ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht und Aaron ist dein Prophet. Und ihr beide, Mose, du als Gott und Aaron als dein Prophet, Gottes Prophet, ihr habt in dieser Vollmacht, vor den Pharao von Ägypten zu treten. Bitte, liebe Geschwister, haben wir uns noch nie gefragt, warum ließ denn der Pharao nicht da die beiden Kleinviehhirten da von Kanaan verhaften? Der konnte nicht mal dran denken, so strahlte die Vollmacht des Mose und des Aaron da vor dem Pharao und seiner Macht. Nicht nur das. Was hast du heute beim Abendessen gesagt? Wann schließen wir heute Abend? Was hat er gesagt?
Ja,
11.15 Uhr oder was?
Ja, ich habe aber 3.10 gemeint.
Ja, du? Die Antwort der Zunge kommt vom Herrn, ist das weg geschrieben. So. Also, aber ich, was habe ich dann gesagt? Ich werde es gnädig machen. Ja. Gut.
Was verstehst du unter Gnade?
Aber eins darf ich sagen, wir sind Brüder. Also, wenn wir mal Spaß miteinander machen, habt bitte keine Angst, wir lieben uns sehr. Ja. Arthur, das dürfen wir doch mal sagen.
Ja, ja, ist höchste Zeit. Ja. Das ist alles noch nichts gegen das, was geschehen ist zwischen Adolf Heller und mir. Da bist du Zeuge. Ja. Hat einer den anderen hochgenommen. Hoch, immer höher. Bis wir zuletzt beim Herrn waren oben, nicht wahr? Also, ja. Ist gut. Mose hat zuerst die ganze Last des Volkes allein getragen. Er gibt ihm sein prächtiger Schwiegervater Jethro einen Rat: Du hast treue Männer in den 12 Stämmen, wähle 70 aus und das Volk soll sich mit den einfachen Anliegen der Gerichtsbarkeit oder der Fragen an die treuen Männer, die Ältesten, wenden. Und nur schwer zu entscheidende Rechtsfragen sollen sie vor dich bringen. Und was sagt jetzt die Schrift? Das Volk soll die einfachen Rechtsfragen vor die Elohim bringen, vor die Götter bringen. Warum nennt die Schrift diese 70 Menschen, Älteste in Israel, Götter? Weil sie Schattenrisse sind der 70 Götter, die über die 70 Nationen im Unsichtbaren gesetzt sind. Darf ich von einem Modell sagen, von einem Schatten? Ja, das ist eben der, das Flugzeug da, das oben rüber geflogen ist. Der Segelflieger. Ja. So, bitte. Ja. Da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, da es ja viele Götter gibt in den Himmeln und auf der Erde, jetzt haben wir die Antwort. Und diese Richter, diese 70, werden etwa 5-mal Elohim, Götter, genannt. Schattenrisse, Modellvorführung für die unsichtbaren 70 Götter über die 70 Nationen. Jetzt kommt der Herr Jesus, Johannes 10. Gewaltig. Evangelium, Johannes Kapitel 10. Von Vers 31 an des Zusammenhangs wegen. Da hoben die Juden wieder Steine auf dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen: Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter denselben steiniget ihr mich? Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Aha. Was haben wir hier von den erbittertsten Gegnern Jesu für ein Zeugnis? Dass er erklärt hat, er sei Gottes Sohn. Der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, jetzt Achtung, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, und jetzt zitiert er die Psalmstelle, also gehören auch die Psalmen zu was? Zum Gesetz und den Propheten. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Jetzt haben wir es griechisch vor uns. Griechisch heißt Gott, der höchste Titel unseres himmlischen Vaters. Gott heißt Theos. Mehrzahl von Gott, Theos, heißt im Griechischen Theoi, Mehrzahl. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Noch an einem Wörtchen stehe ich still. Warum sagt Jesus, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben? Was heißt das? Das ist nicht unser Gesetz. Das ist nicht das Gesetz meines Vaters und auch nicht mein Gesetz. Das ist euer Gesetz. Das von heiligen Engeln auf euch gelegt worden ist. Als Zuchtrute. Stimmt das? Stimmt das? Gesetz, Zuchtrute? Na gut. Paulus im Galaterbrief. Steht nicht in eurem Gesetz. Dieses Wort, diese Bezeichnung kommt etwa mindestens 5, wenn nicht 10 Mal vor. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich aber sage euch. Nur noch schnell, wenn Johannes schreiben darf, aus dem Munde Jesu. Denn meine Gebote sind nicht schwer. Und wer meine Gebote hält, ja, und so weiter, und nennt sie dann, es sind nur zwei. Erstens, wer den glaubt, den der Vater gesandt hat. Erstens. Erstes Gebot, mein Gebot. Und zweitens, dass ihr einander liebet. Zweites Gebot. Sind die schwer? Umso wunderbarer, als da gar keine Bedingung dabei ist. Geschenk. Hier weiter. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter, jetzt Theoi. Wenn er jene Theoi nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, aha, hat hier Gott. Bitte Kassette wenden. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, dass Gott zu himmlischen Majestäten gesagt hat, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, kann dieses Wort aufgelöst werden? Nach dem Munde Jesu Antwort? Nein. Die ganze Christenheit ist hier nicht nur irregeführt, sondern der ganzen Christenheit wurde diese gewaltige Wahrheit Gottes, diese Wahrheit Gottes wurde der Christenheit unterschlagen, so, weggenommen. dann haben wir heute aber auch keine Antwort, warum es so aussieht in der Welt, wie es aussieht. Dann ist nämlich der liebe Gott dann allein an allem schuld. Macht nichts, wenn wir mal ein Schöcklein bekommen. Ja. Wenn es nur einen Gott gibt und keine Götter, ja bitte, dann gibt es, wie wir gestern Abend sahen, wie unsere Wissenschaft keine Antwort hat, die eine Antwort ist, was ist denn draußen? Eine hohle Antwort hat, eine Hohlraumantwort, keine Antwort ist. So haben wir, eine ganze Christenheit, keine Antwort auf die Fragen, warum ist der Islam heute tüchtiger und verbreiteter und vehementer als die ganze Christenheit? Was ist mit den anderen großen Religionen, seit Jahrtausenden, viel älter als das Christentum? Was ist da los? Aber keine Antwort. Aber es ist so. Sind die Mohammedaner im Einsatz ihrer Person nach Fleisch und Blut bereiter als wir Christen, unser ganzes Leben nach Leib, Seele und Geist topfer zur Verfügung zu stellen? Unter fürchterlichsten Bedingungen. Jawohl. Wir nicht. Antwort. Mach's kurz. Weil diese von Gott dem Höchsten zu Göttern der 70 Nationen bestellten himmlischen Hoheiten, jeder als Gott über das ihm unterstellte Volk, die unterstellte Nation, verfügen konnte und sich als Gott melden. Und das Vorbild am Gott der Götter, am einzig wahrhaftigen Gott, nehmen konnte. Er hat das Völklein, das elendigste der Völker erwähnt, Israel. Und was macht er? Hat er da einen Israeliten erwählt? Namens Mose. Antwort? Ja. Hat er dem Mose gesagt, genau, ein Modell gezeigt, wie das Heiligtum aussehen soll, das ihm, Gott dem Höchsten, gefällt und würdig ist? Hat er das dem Mose gezeigt? Hat er dem Mose auch genau Anweisungen gegeben, wie nun die Priesterdienste und die Opferhandlungen da geschehen sollen? Antwort? Ja. Und diese 70 Götter konnten ihren Nationen genau Menschen auserwählen. Also, ich nehme jetzt ein Beispiel, was sehr heikel ist auszusprechen. War Mohammed ein Mensch wie wir? Ah ja. So. Hat er ein heiliges Buch geschrieben? Gewöhnlicher Beduinen, höchstens Beduinenfürst war er. Ein Buch geschrieben. Ist in diesem Buch Kraft? Aber bitte, keine heilige Kraft, sondern kosmische Kraft. Kraft der Götter. Und der Gott, den er verehrt, ist nicht ein Hirngespinst, sondern ist einer der Götter. Namens Allah, zum Verwechseln mit einem Gottesnamen Israels, des Gottes Israels, Eloah, Allah, ist ein Engelfürst, den Gott zu einem der Götter erhoben hat. Und der hat den Mohammed auserwählt und ihn mit dem Geistlichen oder Geist von diesem Geist inspiriert und ihm diktiert, wie seine Religion dem ihm unterstellten Volk. Was nun Mose für Israel war, war Mohammed für wen? Für die Söhne Ismaels. Bitte. Hatte Abraham zwei Söhne? Einen von der Magd, Ismael, und einer von der Freien, Isaac. Der Prophet nach Isaac ist Mose, vom höchsten Gott bestimmt. Und der Prophet, der Ismaeliter, also der Araber heute, war Mohammed. Liebe Geschwister, das sind mal erstens alles Ordnungen, die Bestandteile des gesamten Ratschlusses unseres Gottes, des Höchsten sind. haben dagegen zu meckern. Aha, dann merken wir schon, ja, aber jetzt, jetzt beginnen Perspektiven sich zu öffnen. Ja. Alle diese Religionen sind Inspirationen dieser Götter, die Gott dazu bevollmächtigt hat. Und da haben wir vorerst einfach was dazu zu sagen. Erstens, wir schämen uns, dass wir so falsch belehrt worden sind bis heute und dass wir keine Antwort hatten auf die Fragen. Ja. Und was ist heute im Begriff von diesen Göttern und ihrem Inspirator, dem Satan, zu geschehen, durchgeführt zu werden? Die Glaubensordnung des einzig wahrhaftigen Gottes, der sich immer wieder nennt, ich bin der Gott der Götter. Bitte. Wer von uns wagt zu übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder? Keiner. Ich bin der Gott der Götter. Wird jetzt, ich nenne den Namen auch, von der anfänglich gut gemeinten Weltbewegung der Ökumene. Anfänglich gut gemeinten Weltbewegung Ökumene. Auf dass sie alles eins seien. Das war anfangs der Beweggrund. Ja. Ist diese Bewegung heute weitgehend schon so weit, dass sie im Begriff ist, das Evangelium der Herrlichkeit des einzig glückseligen Gottes, des Gottes aller Götter, herunter zu nivellieren auf die Ebene der Lehren der Götter, der erschaffenen Götter? Haben wir jetzt eine Antwort? Dann werden wir es nicht verstanden haben, aber es ist drin in euren Herzen. Der Heilige hat es gehört. Der Heilige Geist wird es euch zur rechten Zeit klarstellen. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes des Höchsten geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, was sagt ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Du lästert, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Konnten die ihn jetzt steinigen?
Nein.
Denen fielen die Steine aus den Händen wie den Pharisäern und den hohen Priestern, die das Weib steinigen wollten, im Ehebruch ertappt. Aha. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr alle seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Bitte, meine Herren, da haben die sauber kapiert, da müsst ihr ja zuerst einmal untersuchen, ob ich nicht einer von diesen Söhnen Gottes, des Höchsten, oder einer dieser Götter sein könnte. Ist jetzt klar? Ja, jetzt ist klar. Und jetzt gucke ich auf die Uhr. Viertel nach neun, ja. Viertel nach acht am Chronometer Gottes. Aber du hast gefragt, wie weit oder was meine Gnade bedeutet heute Abend. Ja, vielleicht noch ein Viertelstündchen. Ja. Mose 10, Vers 17. Wir lesen von Vers 15 an. Jedoch deinen Vätern hat Jehova sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat euch ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, wie es an diesem Tage ist. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn Jehova, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare El Gott. Haben wir das auch schon gelesen? Nein, überlesen. Zweiten Mose 15, 11. Zweiten Mose 15, Vers 11. Das wunderbare Zeugnis des Liedes Mose, erst 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova? Wer ist dir gleich unter den Götzenbildern? Wagt auch niemand zu übersetzen. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wundertun. Zweiten Mose 18, 11. Nun weiß ich, dass Jehova größer ist als alle Götter. Denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, war er über ihnen. Josua 22, Vers 22. Aber bitte, wie heißt denn das erste Gebot? Da sind wir ja tüchtig im Gesetz, nicht? Wie heißt das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zu wem sagt das der Herr? Zu seinem auserwählten Volk Israel. Du brauchst keine anderen Götter mehr neben mir zu haben. Du darfst es direkt mit dem Gott der Götter, mit dem höchsten Gott, mit dem einzig Wahrhaftigen zu tun haben. Das hat Israel nicht verstanden. Haben das als Forderung aufgefasst und die Forderung reizt zur Übertretung, was das Fleisch betrifft. So. Liebe Geschwister, dürfen wir das verstehen? Brauchen wir noch andere Götter neben unserem Gott zu haben? Normalerweise waren wir alle nach dem Ratschluss Gottes des Höchsten unter diese Götter gestellt und an sie verkauft, einfach dahingegeben, nach Gottes Ordnung. Müssen wir mal merken, dann merken wir, was uns geschenkt ist in Christo Jesu.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja.
Was ist denn mit den Heiligen in der katholischen Kirche? Wie kann man das? Ich habe eine Bekannte, die sagt immer, Nein, so Christus kann ich nicht beten, das darf ich gar nicht, ich muss zu meinem Heiligen beten.
Ja, das sind keine Götter. Nein. Das sind von Menschen heilig gesprochene, in der Regel wahrscheinlich fromme Menschen. Nicht? Ohne Gott zu fragen, dürfen wir das oder nicht. Nicht? Wenn sie wirklich die unzähligen Menschen, Mitglieder der katholischen Kirche, unzählige Menschen, die wirklich in Christo waren und sind, nicht? Die sind genauso heilig wie wir und von Gott genauso wohlgefällig wie wir. Ja. Wenn sie dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes glauben würden. Kein Unterschied. Hier gab noch etwas. Ja, was ist jetzt mit all den Menschen, die bis jetzt noch nach dem Ratschluss Gottes diesen Religionen von Göttern angeordnet unterstellt sind? Was ist jetzt mit denen? Wenn die ins Gericht Gottes kommen, was passiert dann? Wunderbar. Wieder ein Wort im Alten Testament. Ich werde sie richten nach dem, was in ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Den Katholiken wird Gott richten, ob er nach den Vorschriften seiner vorgesetzten Religionsführer gehandelt hat oder nicht. und dem Buddhisten nach seiner Weise und dem Mohammedaner auf seine Weise. Oh, da werden wir noch allerhand erleben. Wir formen.
Den Engel.
Bitte?
Und den sieben Gemeinden.
Aha. Ah, danke schön. An wen sind die Sendschreiben gerichtet? Bitte. An wen?
An den Engel.
Nicht an die Vorsteher der Gemeinden, sondern dem Angelos der Gemeinde. Und was Angelos betrifft, gilt die biblische Auslegung, Bezeichnung. Sind sie, die Angeloi, nicht allzumal dienstbare Geister?
Und wo steht das Wort, was die Bundesachen?
Welches?
Joshua.
Ah, ja, das schlagen wir noch auf. Joshua 22, Vers 22. Also, die Frage ist kurz beantwortet, gell, Schwester? Joshua 22, 22. Nicht von ungefähr. Ich darf den Zusammenhang, ich würde sehr empfehlen, den Zusammenhang zu lesen, gewaltig. Kurz so, die 10 Stämme hatten ihren Wohnsitz westlich vom Jordan. 2,5 Stämme hatten von Gott zugeteilt ihren Wohnsitz östlich vom Jordan, also im heutigen Gebiet von Syrien oder Jordanien, ja. Wunderbar. Diese 2,5 Stämme hatten ihren Wohnsitz schon einnehmen können, weil Gott die Einwohner schon durch sie besiegen ließ. Und was machen die? Die 10 Stämme, die mussten über den Jordan. Die hätten sagen können, ja, wir haben jetzt unser Erbteil, haben Frauen und Kinder und alles da eingerichtet, haben uns niedergelassen. Also zieht ihr und nehmt euer Gebiet in Besitz. Nein, da verließen die streitbaren Männer dieser 2,5 Stämme, verließen ihre Häuser oder ihre Familien und zogen mit ihren Brüdern über den Jordan um und haben ihnen geholfen, ihre Wohnsitze, also die Kananiter zu vertreiben und die Wohnsitze zu verteilen und einzunehmen. Jetzt war es soweit, und jetzt zogen die wieder zurück, östlich vom Jordan, in ihre Wohnsitze. Jetzt kommt denen in den Sinn, dieser Jordan, der Einschnitt da, tief noch unter dem Meeresspiegel, und Jerusalem, die Hauptstadt von den 12 Stämmen, ist da im Westen. Da ist zu befürchten, dass ein Tag kommt, wo die im Westen sagen, wir haben Jerusalem, wir haben den Tempel, Juda, der Stamm Juda, ist König. Und Gott hat einen geografischen tiefen Einschnitt gemacht zwischen uns, den 10 Stämmen, und euch, den 2,5 Stämmen. So. Also, der Schnitt, den hat Gott gemacht, ihr habt mit uns, von uns nichts mehr zu erwarten, wir haben mit euch nichts mehr zu tun. So. Was machen die? Die 2,5 Stämme kommen auf die Idee, um solches Geschehen auf jeden Fall auszuschalten, bauen wir jetzt da am Jordan unten einen großen Altar. Er sei ein Zeuge von uns, was bedeutet denn Jordan? Wo fließt er, wo mündet er? Im Toten Meer. Jordan stellt den Strom aller Sterbenden dar, die im Totenreich münden. Das ist Jordan. So. Am Jordan einen großen Altar. Mit der Bestimmung, auf diesem Altar darf nie geopfert werden. Er soll einzig ein Zeuge dafür sein, dass auch der Jordan, auch der Tod uns nicht zu scheiden kann von der Liebe, die uns mit den 10 Stämmen da drüben und die 10 Stämme mit der Liebe unseres Gottes verbindet, von uns, die da östlich vom Jordan sind. War das eine gute Meinung? Was passiert? Die 10 im Westen sagen, jetzt haben die sich empört gegen Gott, jetzt haben die selber einen eigenen Altar gemacht. Und beschlossen, 10 Stämme, Krieg zu führen, die 2,5 Stämme auszurotten. Zum Glück senden sie zuerst eine Botschaft, um sie zu warnen, ne? Wegen dem. Und jetzt ist so weiter, jetzt können wir lesen, Vers 21. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten den Vertretern der 10 Stämme und sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels: Der Gott der Götter, Jehova, der Gott der Götter, das heißt der El der Elohim, Jehova, der El der Elohim, der Gott der Götter, er weiß es. Und Israel, die 10 Stämme sollen es wissen und so weiter. Wunderbar ergreifend, was sie jetzt da dann sagen. Und da darf ich noch eins sagen, liebe Geschwister, unsere Bibel, jedes Wort, alle Altäre, die Gott hat anordnen lassen in Israel, stellen nichts Geringeres dar, als jeder auf seine Weise die Liebe Gottes. Und das Thema wird uns morgen Abend beschäftigen. Die Altäre, Darstellungen der Liebe Gottes. Ja.
Morgen Abend?
Morgen Abend, ja.
Hast du etwas anderes
gesprochen? Ach so, nein, das ist wichtiger, was ich jetzt gesagt habe. Ist wichtiger. Ja. Gehört in diesen Zusammenhang. Und ich glaube, es ist besser. Ich sage weiter jetzt nichts von den Altären, sondern da hören wir morgen Abend dann das Ganze. Sonst würde es zeitlich zu viel wegnehmen. Also hier. Genau die Gruppe, die das Herz und die wunderbare Erhabenheit Gottes des Höchsten kannten, die bezeugen nicht nur vor ihrem Gott, den Gott Israels, sondern kannten ihn als den Gott der Götter, der in seiner Barmherzigkeit das Elendeste der Völker aus lauter Liebe und Barmherzigkeit, trotz allem Wissen ihrer Widerspenstigkeit und Halsstarrigkeit und Unglauben, sie geliebt hat, herausgerissen hat und ihnen die Weisung gegeben hat. Du, Israel, brauchst keine anderen Götter mehr neben mir zu haben. Das sind die, die so gesprochen haben. Und jetzt schlagen wir abschließend nur noch einige Psalmstellen auf. Psalm 82 und 81 haben wir gehört. Dann schlagen wir noch auf Psalm 86 vorerst. Psalm 86. Elberfelder. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleich deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Nur welche Nation wird nicht kommen? Hm? Keine wird nicht kommen. Minus mal Minus gibt Plus. Auch hier. Weiter. Psalm 89. Was hast du noch?
96.
Ja, das kommt noch. Ah. Psalm 89, Vers 5. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Jehova, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Und wenn wir das lesen, da sind wir auf der Erde. Aber Achtung. Denn wer in den Wolken ist mit Jehova zu vergleichen? Wer ist Jehova gleich unter den Söhnen der Starken? So werden die Götter und die himmlischen Majestäten genannt. Der Mensch wird genannt der Schwache. Die Schwache, der Schwache. Und die Geistwesen werden die Starken genannt. Er ist ein Gott, gar erschrecklich in der Versammlung der Heiligen, aber nicht bei uns, und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Jehova, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du? Ja. Also, um was für Heilige handelt es sich hier? Die droben rings um ihn her sind. Da ist er gar erschrecklich. Unter denen, die er Götter genannt hat. Dann haben wir weiter Psalm, sind wir? Ich blätter gerade weiter. 95, Vers 3. Denn ein großer Gott ist Jehova, ein großer König über alle Götter, über alle Elohim, in dessen Hand die Tiefen der Erde und dessen die Höhen der Berge sind. Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, das sind jetzt die Götzenbilder, die der Nichtigkeiten sich rühmen. Fallet vor ihm nieder, ihr Götter alle. Liebe Geschwister, in diesem Wort sind die Götzenbilder, ne, die genannt sind, in einem Atemzug genannt mit den Göttern, weil die ihre Bilder, ihre Darstellungen und die Art der Tempel und der Dienste in ihren Tempeln und Heiligtümern angeordnet haben. Vers 9, denn du, Jehova, bist der Höchste über die ganze Erde und bist sehr erhaben über alle Götter. So, ich denke, das dürfte genügen. Dieses Zeugnis, gibt es Götter oder gibt es keine Götter? Im tausendjährigen Reich haben wir gesehen, da gibt es nun heilige Götter, Geistwesen, ja, denen Gott damals die Ehre gegeben hat, gesetzgebende Behörde zu sein, unter der Kontrolle und Genehmigung Gottes. Und diese heiligen Engel haben die Ehre von Gott, darüber zu wachen, ob ihr Gesetz auch eingehalten wird oder nicht. Da wird genau Buch geführt. Und diesen heiligen Engeln ist es gegeben, die unbarmherzigen Gerichte, wie sie alle im Gesetz, den Propheten und im Neuen Testament beschrieben sind, ja, durchzuführen. Und der Vater und der Sohn distanzieren sich persönlich wieder, weil es sich um Dinge handelt, die nicht nach ihrem Herzen sind. Solange Josef harte Worte mit seinen Brüdern reden musste, hat nicht er selbst mit ihnen geredet, sondern da hat er einen ägyptischen Dolmetscher zwischen sich und seine Brüder eingeschalten. Und dem Ägypter lag es, diesen verachteten kananitischen Kleinviehhirten Blitz und Donner zu servieren. Aber im Moment, da Judas sein Herz überwältigt hatte, er gibt raus, alle raus. Und dann offenbarte er sich selbst ihnen. So. Und das macht Jesus. Wie eröffnet er die Offenbarung Jesu Christi, die Gott, der Vater, ihm gab? Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu zeigen, seinem Knechte Johannes diese Dinge zu überbringen. Versteht ihr mich, dass ich den Herrn gefragt habe, Herr, warum kannst du mit deinem Lieblingsjünger Johannes nicht mehr persönlich sprechen? Antwort: weil die Dinge, um die es hier geht, nicht nach meinem Herzen sind und nicht nach dem Herzen meines Vaters und nicht nach dem Herzen des Heiligen Geistes. Das sind alles Anordnungen heiliger Engel, die Gott genehmigt hat. Aber jetzt schließe ich mit dem Hinweis, die große Drangsal wird beschrieben, eine so schwere Gerichtszeit gab es vorher nie und wird es nachher nie mehr geben. Also der Ausdruck große Drangsal, ein einmaliges Geschehen. Und was dürfen wir lesen, dass jetzt wir jauchzend und glückselig sein können? Im Himmel, dem Lamme folgen in weißen Kleidern mit Palmen und Lobgesängen, eine unzählbare Schar von Geretteten. Da kommen die Engel nicht nach, ja, wie ist das möglich? Ist doch nicht möglich. Antwort eines anderen Engels, das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Also was hat Gott fertiggebracht? Oder anders gefragt, warum hat Gott eine so große Drangsal genehmigt? Weil er wusste, wenn ich die Zeit so gewaltig abkürze an den ausgesprochenen, vorausgeweissagten Gerichten, wird gar nichts geändert. Aber ich kürze die Zeit so gründlich ab, was ich jetzt sage, sage ich. Nämlich 2000 Jahre, zwei Tage Gottes kürzt er ab auf 2 mal 3,5 Jahre. Das passt gleich null. Würde er nicht abkürzen, die 2 Tage der Rache Gottes, 2000 Jahre, was würde übrig bleiben? Nichts mehr. Kein Fleisch. Und jetzt, nachdem Gott abgekürzt hat, was erreicht er? Dass nicht nur nichts übrig bleibt, sondern dass die erste der Zahl nach wunderbarste, überragendste Ernte gesammelt wird in seine Scheunen. Eine große Ernte. Wann? Aus der großen Drangsal. Jetzt sage ich ganz bescheiden Halleluja. Halleluja. Amen. Na, das schlägt uns frommen den Atem nicht. Da sagst du auch noch
etwas. Das ist auch ein riesiger Trost, wenn wir die vielen Menschen sehen in den Großstädten, auf den Straßen. Und dann dachte ich früher immer, ach, gehen die alle in die große Drangsal hinein. Heute, oder wenn wir das hören, dürfen wir ja wissen, dass wirklich sehr viele Menschen, die wir kennen, die nicht gläubig sind, aus der großen Drangsal heraus auch noch gerettet werden.
Eine unzählbare Schar für Engel und Menschen.
Und sogar für die Engel, wie der Emil Weber gefragt hat am Anfang, warum haben die keine Liebe, ist ja die Antwort auch in der Josefsgeschichte beantwortet. Die bekommen die Liebe als Josef sich zu erkennen gab, nicht? Da entbrannten ja die Brüder auch in Liebe. Und wenn die Bilder sind für die Engel, dürfen wir wissen, dass diese Götter auch einmal Liebe haben werden und dass das genau der richtige Weg ist, den Josef eingeschlagen hat, damit sie zur Liebe finden.
Und was machen bestimmte Engel heute? Sie wollen ja hineinschauen.
Es gelüstet sie hineinzuschauen, die wunderbaren Geheimnisse, die uns jetzt geoffenbart werden. Herrn sei Dank. So. Weiteres Band leer.